Ich habe noch eine Sache, Karin, heute, die ich gerne noch mit dir einmal besprochen hätte. Die Top-Pflegeartikel fürs Wochenbett.
Vielleicht angefangen dann von den Sachen, auf die man nicht gleich kommt oder die man noch nicht kennt oder die nicht so selbsterklärend sind. Einen totalen Game-Changer fand ich in den letzten Jahren. Statt komischen Binden, die immer schubbern und jucken und schwitzig sind und so, Period Panties, also Hosen, die zum Beispiel Menstruationsblut, aber eben auch den Wochenfluss auffangen können. Ich liebe die sehr. Das finde ich ist so ein totaler Gamechanger
gewesen. Ja, finde ich auch.
Hallo im Hebammsalon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Dannhauer.
Ja, hallo, herzlich willkommen wieder zurück im Hebammsalon. Heute ist wieder Dienstag und wir sind hier frisch für euch mit einer neuen Folge am Start. Hallo, liebe Sissi.
Hallo, liebe Karin. Ich freue mich so sehr auf diese Folge heute, weil es eine meiner liebsten Themen ist.
Ja, ich finde ja auch. Also nicht umsonst haben wir dieser Zeit der Schwangerschaft eine extra kleine Ministaffel eingeräumt. Letztes Mal haben wir uns schon über die Vorbereitungen, die ihr sozusagen innerlich und äußerlich machen könnt, mit der Massage und mit Geburtsvorbereitung, Akupunktur, mit Ernährung und so. Und diesmal, heute wollen wir uns ein bisschen auf die Vorbereitung.
Und den Datteln, genau. Mal gucken, wie viele ihr jetzt schon gegessen habt.
Genau.
Ich heute noch keine.
Wir erwarten eure Fotos von leckeren Datteltellern. Genau, und diesmal, heute wollten wir uns ein bisschen dem Nestbau widmen. Ich finde ja allein dieses Wort schon so schön. Es sich kuschelig zu machen, alles vorzubereiten für das Baby, das gemütliche Heim so zu bereiten, dass die Wochenbetthöhle vorbereitet und schön und einlädt dazu,
zu Hause zu bleiben.
Und so. Und da wollten wir heute noch ein paar Dinge zu erzählen zum Wochenbett, warum das so wichtig ist, Wochenbett zu halten. Haben wir euch ja schon irgendwie 7-mal ein Ohr abgekaut.
Das kann man nie oft genug sagen,
genau,
Karin. Das ist wirklich wichtig.
Droppen wir hier auch wirklich nochmal. Aber damit es auch gut geht, ist es eben so wichtig, dass es auch zu gemütlich ist zu Hause. Und dass das Schlafzimmer, in dem ihr dann hoffentlich die meiste Zeit des Tages liegend verbringt, dass das der schönste Raum der Wohnung ist. Und wenn euch das abgeklapperte Rollo oder die hässliche Beleuchtung, weil es immer nur zu hell ist, oder die Kartons hinter der Tür, irgendwelche, keine Ahnung, Flohmarkt-Ebay-Sachen, die ihr irgendwie verkaufen wolltet. Oder dieser sagenumwobene Stuhl, wo alle Klamotten sich drauf türmen. Also diese, ne, macht es euch wirklich schön. Ne? Kauft nochmal ein schönes Rollo, wenn das Klapprige euch nervt. Sorgt für eine vernünftige Beleuchtung. Ich finde ja so diese Smart hier Glühbirnen, die man dann irgendwie dann auch mit einer Fernbedienung, mit dem Handy dimmen kann, die einen schwören drauf, die anderen hassen es, weil wenn das Handy oder das WLAN dann zusammenbricht, dann funktioniert irgendwie alles nicht. Wir haben über unsere Salzlampe, das war ja eine Zeit lang wirklich so ein Running Gag, wo ihr uns immer eure Salzlampenfotos geschickt habt, weil wir irgendwann mal angefangen haben, über Salzlampenlampenlicht zu schwärmen. Also macht es euch gemütlich, das ist sozusagen der Oberbegriff erstmal an dieser Struktur.
Wir sind halt Nesthocker.
Ja.
Und deshalb brauchen wir auch einen Nestbautrieb und das ist natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Der eine ist da sehr, sehr intensiv mit dabei.
Ja, und auf Pinterest schon in der 12. Schwangerschaftswoche irgendwie alle Pins gepinnt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Werbung.
Karin, lass uns doch heute nochmal über Ouya sprechen.
Na klar, total gerne. Wir lieben die Periodenwäsche von Ouya, vor allem auch für werdende Mütter und für das Wochenbett.
Ja, und die haben diese Woche sehr tolle Aktionstage. Also zwischen dem 22.04. und 24.04. finden bei Oya nämlich die Free Wetback-Tage statt. Das heißt, in diesem Zeitraum wird an jedem Tag eine kostenlose Wetback zu jeder Bestellung dazugegeben. Was ist das?
Ja, toll, total toll. Also nutzt die beiden Tage. Solche Rabattcodes sind dann ja immer schnell vorbei. Also ne, diejenigen, die unsere Folge jetzt aktuell hören, werden belohnt. Was ist eine Wetback?
Ja, das ist so, also ist eine super schöne Tasche. Wenn ihr zum Beispiel auch für unterwegs eure Oyas so habt eine benutzt und zieht eine neue an, dann könnt ihr die in die Wetback reinmachen. Eignet sich auch für Windeln, wenn ihr Stoffwindeln dabei habt, dann kann man es auch nehmen oder alles andere. Also ich habe die auch.
Feuchte Spucktücher.
Mit Kind einfach super praktisch und eine Wetpack Maxi auch zu haben für super vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Windeltücher, Badeanzüge, Kosmetik, alles was feucht wird, kann da sicher aufbewahrt werden.
Genau, also alle feuchten Produkte könnt ihr ganz einfach und sicher in der Wetback aufbewahren und transportieren. Super praktisch.
Und wie gesagt, vom 22. bis 24. April 2024, also genau jetzt, zu jeder Bestellung kostenlos dazu. Und wenn ihr schon mal dabei seid, unser Rabattcode für euch, HS5, mit dem ihr ab einem Bestellwert von 25 Euro 5 Euro auf eure Bestellung bekommt, gilt auch immer noch. Der Code ist mit allen Marketingaktionen kombinierbar und läuft noch bis Ende des Jahres 2024 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ihr findet alle wichtigen Infos und natürlich auch nochmal den Code für euch in unserem Linktree in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und neulich war ich bei einer Frau, da habe ich gedacht, so, ich mache ja dann auch so Termine, so nochmal als Check-up, so alles da fürs Wochenbett und so weiter. Und die ist echt so, nee, ach, so, also so überhaupt so gar nicht so, war da jetzt überhaupt nicht so, weißt du, so euphorisch, wie man immer sagt, hier die kleinen B, also so, ne, die war da so ganz, ja, die war da ganz, wie sagt man so, spartanisch und so. Ich meine, die hatte die Sachen, die man brauchte, aber jetzt auch nicht irgendwie zu viel und nicht, weißt du, wo man alle schon mal so ein bisschen bremsen muss und ja, so sind da die Charaktere auch sehr unterschiedlich. Also bei einem ist das ausgeprägter, bei dem anderen halt nicht so doll. Aber meistens, also eigentlich haben alle nachher zum Schluss so, dass sie wirklich so, so das Gefühl haben, ich muss jetzt alles da haben und dann auch erst wirklich so zur Ruhe kommen, wenn jetzt irgendwie das auch so ein bisschen vorbereitet ist. Ne? Und es macht auch einfach Ruhe und aus der Ruhe kommen dann Wehen, sodass man so wirklich so, wenn man da total gestresst ist und noch hier und da und nicht Zeit hat. Also ich kann das bei mir nur so sagen, dass ich wirklich dadurch, dass ich ja auch freiberuflich, das hatten wir auch schon oft, einfach sehr, sehr lange gearbeitet habe. Also ich habe das überhaupt nicht schlimm gefunden, dass ich irgendwie eine Woche über den Entbindungstermin gegangen bin. Ich wusste eh nicht so genau, wann der so ungefähr war. Aber dass ich immer, für jeden Tag war ich so dankbar und konnte ich immer noch ein bisschen puddeln, weißt du so. Also
ja, im letzten Wochenbett hast du mit mir gemeinsam unser Buch fertig geschrieben.
Ja.
Also beziehungsweise hast du ihm gesagt, ach, das mache ich dann im Wochenbett, um das hier mal zu disclosen.
Das musst du doch jetzt nicht verraten hier. Dass der Schuster wieder die schlechtesten Schuhe hat, Karin. Ja, ich rede jetzt vom Nestbau. Also ja, ich war für jeden Tag so. Jetzt hat sie mich hier getroffen, für jeden Tag wirklich einfach dankbar, um halt dann einfach noch einfach so Dinge in der Wohnung zu gestalten. Was, glaube ich, einfach wichtig ist, wenn ihr jetzt so größere Sachen macht, wie so Streichen und so weiter, ne? Das ist natürlich auch einfach mal so ein bisschen, klar, sollte man immer auf die Schadstoffbelastung, also sie sollten natürlich einfach gute Farben benutzen, die einfach keine hohe Schadstoffausdünstung haben, aber trotzdem ist es auch selbst mit einer Biofarbe nicht so schön, wenn es irgendwie zwei Tage vor der Geburt ist und dann der Raum einfach noch nach Farbe riecht. Ne?
Genau, nach Farbe riecht und dieser Stress auch irgendwie, es wird nicht fertig und überall steht noch eine Leiter rum und so. Also auch dieses Emotionale, das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum wir das machen mit diesem Nestbau. Also es ist ja wirklich, um das jetzt mal von allem, wir modernen, überspannten Frauen wollen es immer irgendwie besonders perfekt haben. Es ist ja ein biologisches Konzept. Also die Vögel im Frühling, die irgendwie rumfliegen, um sich irgendwie das weicheste Moos fürs Nest irgendwie zu sammeln. Und die Katze, die in den Schrank verschwindet, irgendwie vor der Geburt, um da sozusagen alles vorzubereiten. Also das ist ja ein biologisches Konzept, dass die Geburts- oder die Wochenbetthöhle eben bequem, einladend und sicher ist. Das heißt, wenn eure Männer dann irgendwie mit den Augen rollen, weil ihr nochmal zu Ikea unbedingt müsst und unbedingt diese Lichterkette noch im Internet bestellen müsst, das soll so. ne? Also die Idee ist ja dann schön und das dann auszuleben und zu zelebrieren, aber es hat natürlich irgendwo immer auch evolutionsbiologische Wurzeln, auf die wir uns dann berufen können.
Ich freue mich ja heute, dass wir auch so ein bisschen gesagt haben, wir machen heute auch wieder so ein Hin- und Herschießen, dass man, ich habe gesagt, oh, lass uns mal machen wieder, was man, braucht man wirklich, was sind unsere Top-Sachen fürs Wochenbett?
Das sind immer die beliebtesten Rubriken. So
was, und für was, die Babyzeit.
Was braucht man, was braucht man nicht?
Und da fangen wir auf jeden Fall heute mal mit an und ich bin total gespannt, weil es ist ja auch so, das letzte Mal, dass wir sowas gemacht haben, ist ja auch schon wieder 2 Jahre her. Mittlerweile sind tolle neue Sachen entstanden, die aus dem Nied waren. Ich weiß nämlich noch bei der letzten Folge, wo wir so über Erstausstattung geredet haben, die sehr, sehr oft gehört wurde, wo wir viele Nachrichten zu bekommen haben und wo wir auch so ein bisschen Pack den Koffer gemacht haben und da haben wir über Wickelauflagen ewig diskutiert und dass die irgendwie weich sein müssen und richtig schön gemütlich sind. Und wir haben natürlich das Produkt, was wir kennen aus den Fancy-Läden, so was man so abwischen kann, so haben wir natürlich nicht beschrieben, aber ich habe so viele Nachrichten.
Ja, dazu. Immer noch kriegen wir Nachrichten dazu. Von welcher Wickelauflage?
Sprichst du von der und der? Ja. Die haben wir jetzt, aber also die wurde uns in jedem Baby ausstattet. Nicht so, ja, alle Leute sagen, weil man die abwaschen kann, aber legt man da ein Baby raus, wenn es nackt ist.
Das und auch, weil sie so klein ist, also die passt ja dann irgendwie auch in jede Nische. Aber so, wenn man Baby ist, will man da nicht drauf liegen.
Nee, da will man nicht drauf. Ich habe jetzt wieder
und deshalb Wochenbett. Gibt es eine jetzt viel bessere Wickelauflage, weil was macht die Hebamme, die sich sagt, warum gibt es nicht das? Also mein Impuls Into Life zu gründen. Sie ist da ja auch immer dann am Start, dass man sich fragt so, hä, wieso gibt es dieses Produkt nicht? Dann macht man es einfach selber. Nicht
ja,
wahr, Sissi?
Ja, dann macht man es selber. Das ist jetzt wirklich bei der Wickelauflage so entstanden, dass ich einfach eine ganz tolle Frau kennengelernt habe, Verena, ist die Gründerin von Momunto, die machen ganz Bettwagen aus den schönsten Materialien und ich habe zu ihr gesagt, so kannst du mir nicht einfach eine Wickelauflage machen und dann ist es so passiert, dass wir das einfach zusammen gemacht haben und ja und dann habe ich sozusagen, also der Need, den ich gesehen habe, dass ich gerne eine Wickelauflage schaffen wollte, die weich ist, wirklich weich, wo die Kinder einfach raufgelegt werden, nicht immer der Mororeflex ausgelöst
wird.
Ja, dass nicht immer der Mororeflex ausgelöst wird.
Dass das ist dieser Schreckreflex, ne?
Na, wenn die so da wirklich rauflegen und die sind erstmal so, ich kann das gar nicht so nachmachen, ich würde es gar nicht gerne zeigen, aber die liegen da wirklich so, oh Gott,
ist das. Ja, ganz haltlos und es breiten kalt. Erst die Arme aus und so richtig erstarren auch im Gesicht und so. Also das ist ein angeborener Schreckreflex, der uns helfen soll, unserem Fell der Mutter wieder festzuhalten.
Ja. So gleich wieder so anklammern.
Aber den man eben nicht so oft aktivieren sollte. Ne? Also wenn man das, den werdet ihr ständig aktivieren, weil das irgendwie die Babys da in den ersten Lebenswochen ganz empfindsam sind, aber es ist immer ein Zeichen dafür, dass euer Baby sich eigentlich gerade nicht so sicher und wohl fühlt.
Ja, und das ist mir einfach so aufgefallen in der Arbeit und dann war es einfach so, dass ich geschaut habe, was gibt es da und vor allen Dingen auch bin ich ja auch so jemand, der super auf Materialien achtet. Mittlerweile kennt ihr mich ja auch schon ein bisschen so, also und ich wollte gerne etwas mit Naturmaterialien und ich werde jetzt ja auch keine Werbesendung machen. Wir haben einfach eine Wickelauflage entwickelt, die heißt Hogi. Die kann ich euch auch in die Shownotes packen und da haben wir, das ist auch wirklich ein Deluxe-Produkt geworden, natürlich was in Deutschland produziert wird und in Deutschland hergestellt wird mit den teuersten Materialien. Es ist jetzt einfach auch ein teures Produkt gewesen, aber man wickelt ziemlich lange und ich nutze sie auch immer noch bei meiner 2-jährigen Tochter und es ist wirklich so ein schönes Kissen geworden, dass man echt danach, das kann man irgendwie auch noch zu Hause zum Rauflegen.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht dann eben auch nicht scheiße aus, wenn das irgendwie, weil man ja nicht immer auf der Wickelkommode wickelt, man irgendwie Situationen hat, wo man dann irgendwie... Ne,
also unterwegs mal, würde ich es jetzt mitnehmen.
Nicht unterwegs, aber in der Wohnung, dass man manchmal irgendwie, keine Ahnung, das große Kind ist krank und man macht da irgendwie so ein Matratzenlager irgendwie so und dann legt man es halt auf den Fußboden und das sieht trotzdem schön aus und fühlt sich irgendwie gleichzeitig als nestiger Ort an für das Baby, wo es auch so mal drauf liegen kann. Also das sind ja auch alles immer Aspekte.
Also das ist für mich wirklich ein Produkt, was ich gesucht habe, was wir jetzt gemacht haben. Und deshalb ist die Klärung, welche wir empfehlen nach 2,5 Jahren Hebammensalon, wo wir im ersten sagen, ja, da haben wir noch nichts so wirklich geklärt und könnt ihr mal vorbeischauen. Was ich aber, wo wir schon, wenn wir jetzt so ein bisschen von hinten anfangen, wir können ja einfach mal unsere Top Dinge sagen, die man braucht, die wir denken, die man braucht, wenn man, die man sich vorher schon anschaffen sollte. Und da, wenn ich jetzt an Wickeln denke und Wickelauflage, ich bin einfach große Wärmelampen-Fan.
Also, ja, welche Hebamme nicht, ne? Also ich glaube da, und da wird man auch am häufigsten nachgefragt, braucht man echt eine Wärmelampe, so ein riesen Trumm da oder so ein, was man da irgendwie in die Wand dübeln muss. Also es gibt eben zwei Möglichkeiten, eine zu befestigen. Entweder ihr schraubt die in die Wand, da muss dann natürlich irgendwie Strom in der Nähe sein. Und ihr habt eben zwei Löcher in der Wand, meine Güte, die hängt da eh länger, als ihr denkt. Oder man nimmt eine so auf dem Fuß, ne? Auf so einem Ständer, die man dann...
Aber da frage ich mich auch, warum man das nicht ein bisschen schöner machen könnte.
Ja.
Denke ich jedes Mal.
Der muss also halt nicht schwer sein, damit er nicht aus Versehen irgendwie mal umkippt und
ich
so.
Ich weiß, aber ist das, so ein das ganze Design...
Ding. Na klar, das ganze Design sieht halt nach, weiß ich auch nicht, eine Mischung aus Friseursalon und Altersheim aus oder so. Naja, also jedenfalls
ich liebe
nicht
mal
Interior...
Eine Beschreibung.
Jedenfalls nicht so Interior-mäßig, dass man irgendwie sagt, so ja, das könnte man sich einfach auch vorstellen, nicht in der hintersten Ecke zu verstecken.
Habe ich auch schon überlegt, ob man das produzieren sollte, aber denke ich wieder, okay, das ist so ein kurzer Zeitraum, wo man eine Wärmelampe benutzt und sind die Leute bereit, dann dafür eine schöne zu kaufen? Aber es ist immer wieder wirklich, dass sie fragen, brauchen wir es wirklich, weil es sieht nicht schön aus, ne?
Ja, aber man braucht eine.
Ja,
man also auch unabhängig von der Jahreszeit, also wir auch sind ja Juli. Jetzt irgendwie noch nicht im Hochsommer leider, sondern es wird irgendwann noch hoffentlich eines Tages wieder Frühling, aber auch in den warmen Monaten, weil euer Baby kommt aus 37 Grad warm Bauch raus und es ist nackig ausgezogen, niemals in eurer Wohnung 37 Grad warm und dann friert es und dann kommt der Moro und es fühlt sich nicht wohl und ihr müsst euch vor allen Dingen immer so beeilen, das Baby gleich wieder anzuziehen, ihr wollt ja vielleicht auch ein bisschen Babymassage machen und Zuwendung und das Baby soll es genießen, vielleicht eine kleine Babymassage. Das sind ja alles dann so die Dinge, die dann keine Zeit haben, weil das Baby immer friert. Oder nach dem Baden, wenn es dann nass da liegt.
Wir sind pro Wärmelampe. Also auch wenn uns immer der Kopf abbrennt.
Punkt. Genau. Punkt. Genau. Wir sind immer eine Etage drüber natürlich. Weil wir sagen dann auch einige, oh, bist du sicher, dass das so heiß ist? Naja, du bist ja höher. Sagst das, weil dein Scheitel gerade in Flammen steht. Aber das Baby liegt nicht ein Dreiviertelmeter weiter unten. Und da ist es dann genau die richtige Temperatur.
Das ist ja auch mal so die Frage, so braucht man einen Wickeltisch oder braucht man einen nicht?
Mhm.
Wie ist da deine Meinung zu?
Ich hatte eine Waschmaschine, wo ich ein Brett draufgelegt habe. Und
er ist ein Wickeltisch.
Das ist dann zumindest irgendwie ein Wickeltisch. Ob ich mir eine Kommode gekauft hätte, mit Wickeltisch. Also ich finde ja immer Sachen gut, die man dann irgendwie umfunktionieren kann. Und
ich auch.
Irgendwie so. Und ich habe da einfach im Bauhaus und bei der Zuschnittsäge und habe gesagt, hier schneidet man ein Brett. Und das habe ich da draufgelegt und mit irgendwelchen Anti-Rutsch-Dingern da drunter, fertig aus.
Mhm.
So. Und das kommt halt auch drauf an, wie ihr wohnt. Ne? Das ist halt ein Unterschied, ob man eine Zwei-Zimmer-Wohnung hat und eben sich entscheidet, noch nicht umzuziehen oder es sich nicht entscheidet, sondern keine Wohnung findet. Also however, ihr braucht ja nicht viel Platz mit einem Baby, aber in einer Zwei-Zimmer-Wohnung hat man dann auch keinen Platz nochmal für einen Riesenbereich jetzt irgendwie für einen Wickeltisch. Je nachdem, ob ihr im Badezimmer wickeln wollt oder im Kinderzimmer oder sonst wo. Also es kommt ja auch wirklich auf die räumlichen Bedingungen sehr an.
Ja, also ich finde deine Methode, die du gewählt hast, super, weil ich bin ein großer Fan. Es ist auch immer so, wenn das Thema dann in der Schwangerschaft aufkommt und so wir so ein bisschen Sachen besprechen, wo, was, wie, dass ich mir immer die Badezimmer angucke oder wenn ich dann doch mal auf Toilette gehe, dass ich sage, oh, guck mal, super, da kann man gleich einen Wickeltisch machen, weil ich einfach den Ort im Bad schon auch einfach super finde, um zu wickeln.
Das Wasser, wenn man da, es ist meistens warm.
Ja, ist meistens warm. Man hat das Wasser und dann muss man nicht immer, auch wenn man Baby badet und so, also man ist einfach in dem Raum, wo viel passiert zur Pflege. Wenn das nicht so ist, dann ist das auch okay. Dann kann man natürlich auch einen schönen Wickeltisch, also muss man auch nicht, aber ich finde, eine Wickelauflage ist wirklich eine Investition und weil dann kommt, klar, man braucht eigentlich wenig für ein Baby. Ne? Ja. Also ich meine, wir reden natürlich auch Sachen, die das Leben leichter machen, weil natürlich wird ein Baby auch überleben, wenn man gar keine Wickelauflage hat und man es auf dem Bett legt. Das, ne, das will ich jetzt mal hier, aber es geht ja auch hier so ein paar Dinge sagen, was wir wirklich sagen, so, oh, das finden wir ganz gut. Also von daher, das Bad ist bei uns beiden, also das mit dem, ich finde ja mittlerweile, ist ja auch schon ein bisschen länger bei dir her, gibt es auch tolle Aufsätze für Waschmaschinen, die auf die gängigsten Waschmaschinen raufgehen und dann hat man da unten noch eine Schublade, was auch ganz praktisch
bisschen
ist.
Stauraum, ja.
Um ein bisschen Stauraum und auch ein bisschen noch eine Ecke höher, haben, dass man auch einfach von der Arbeitshöhe sozusagen da ganz gut stehen kann. Ich habe mir sozusagen für meine Badewanne aus Holz das machen lassen, dass ich da raufstellen kann und dann auch gleich Fächer, weil wir auch einfach natürlich mit vier Kindern wenig Raum hatten, sodass die ganzen wenigen Klamotten, das ist auch noch ein Thema, was gleich kommt, einfach in dieser Wickelauflage werden, weil es waren zwei Kisten und da sind
und
dann
sowas die wie Handtücher oder sowas, ne, das, was man im Badezimmer
dann
so braucht.
Ja,
genau. Dass das alles in Griffnähe ist. Und das finde ich auch ist der große Vorteil einer Wickelkommode oder einem Wickelplatz in der Wohnung, dass man auch einen Ort hat, wo dann, ach, Po ist doch ein bisschen wund, sehe ich gerade jetzt, wo ich die Windel aufmache. Mhm. Und dass man dann das Tübchen mit der Windelcreme irgendwie auch in Griffnähe hat und dann nicht nochmal Kind zudecken muss, es vielleicht auf dem Fußboden legen muss, weil man natürlich niemals, niemals, niemals das Kind unbeaufsichtigt da liegen lässt, um sich umzudrehen und irgendwas rauszufummeln. Das ist wirklich eines der häufigsten Unfälle im Babyalter. Never ever do it, das Baby da drauf liegen lassen und es nicht wirklich mit einer Hand zu sichern, sozusagen, wenn man mit der Aufmerksamkeit kurz mal eben in der Schublade ganz unten oder in dem Regal gegenüber ist. Aber dass man eben einen festen Ort hat, wo sowas auch alles dann griffbereit ist.
Ja, finde ich auch gut. Wenn wir jetzt beim Wickeltisch bleiben, je nachdem, wo ihr ihn eingerichtet habt, im Bad oder in eurem Zimmer, würde ich einfach sagen, wir machen noch so ein, zwei wichtige Essentials, die wir, also na, auch da ist immer unser Motto, weniger ist mehr bei den Dingen. Also ich glaube, da bist du da ähnlich gestrickt wie ich, ne? Also ein gutes Massageöl, ne?
Genau, zu den ganzen Pflegeprodukten, auch da haben wir eine Folge schon mal aufgenommen.
Haben wir?
So haben wir schon, ja.
Haben wir, Herr Karin.
Das ist ja ganz toll, oh, komm, dass wir uns in der Weise ein bisschen vorbereiten lassen, dass unser Redaktionsteam Babypflege, was der Babyhaut gut tut. Okay. Diese Folge, die gibt es schon.
Ach, schade, jetzt darf ich nicht mehr weiterziehen. Doch, merkt ihr das? Ich darf nicht weiter, ich muss hier meinen Wecker gleich wieder anmachen. Also, genau, aber wir können ja kurz
ja, sagen. Ja, natürlich.
Die drei sind ja auch neue Schwangere, die uns hören.
Ja, absolut. Herzlich willkommen, genau. Die sich immer noch nicht langweilen, obwohl wir einige Sachen schon zwei oder dreimal erzählt haben. Es ist nur
oder
so, dass die Folge dann so einen Schwerpunkt hat. Und da gehen wir nochmal wirklich detaillierter darauf ein. Aber jetzt natürlich auch an diesem Platz, wenn es um den Nestbau geht, da dürfen die drei wesentlichen Dinge nicht fehlen. Also go for it.
Ja, also ich bin Fan Mandelöl. Ja. Ist mir völlig egal, welcher Firma. Ich finde es immer praktisch, wenn es irgendwie einen Spender hat, damit ihr einfach da nicht irgendwelche, ist immer so der Klassiker, du schraubst das Öl auf, dann kippst es um, ist alles voller Öl. Mhm. Deshalb ist das schon ganz cool. Also ihr könnt es entweder umfüllen in Seifenspender oder dass ihr schon gleich eins kauft, was so einen Spender hat, damit es einfach ein bisschen easy auf der Hand geht. Ne? Ja. Weil sonst kennst du es ja, ne?
Ja, klar.
Du machst alles auf.
Und die, genau, überall die Deckel und dann fällt es hinter die Kommode oder wie gesagt, die Flasche fällt natürlich dann um, wenn gerade der frisch gewaschene volle Seidebody da drunter liegt. Genau, also für all das sind diese Spender ganz praktisch. Mandelöl ist ja so ein Allround-Pflegemittel. Es ist zusammen mit einem warmen Waschlappen, mit Wasser, einfach ein kleiner Tropfen nochmal drauf. Zum Reinigen auch irgendwie super. Es ist so als hauchfeiner Film nach dem Baden, statt einer Bodylotion oder so, die man natürlich nicht benutzt für Babys. Also es ist so viel, so viel in eins. Ne? Also auch dieses nicht irgendwie 7 Tuben und Flaschen da stehen zu haben, sondern mit Mandelöl
schlagt ihr ganz massieren.
Viele Fliegen mit einer Klappe, ganz genau.
Ja. Dann Waschlappen, dass man da was da hat, einfach zum Reinigen. Aber wie gesagt, das geht in der Folge alles ganz genau, aber dass man da einfach wirklich mit den die Kinder auch wäscht und dann braucht man.
Ich finde dafür ja, das habe ich in den letzten wenigen Jahren entdeckt, es gibt ja hier diese ganzen nachhaltigen Kosmetiksachen, lala, es gibt ja jetzt Abschminkpads, die man waschen kann, also mit irgendwelchen Leo-Designs oder Blümchen drauf oder irgendwie sowas. Die sind eben aber eben ganz klein und die sind dünn genug, weil so richtig so fette Waschlappen mit so dicken Dingern, also ihr wollt ja ganz zarte, feine Hautfalten wischen und ihr braucht dafür jetzt nicht so einen riesen, dicken Doppelflausch. Damit kann man gar nicht gut in den Hautfalten, kommt man da gar nicht gut hin. Und dafür finde ich diese größeren Stoffabschminkpads, die ihr so einen Tag lang benutzt und dann kommen die in die Wäsche und tauscht ihr die aus und dann sind die waschbar und die finde ich so vom Handling ganz gut. Die sind
das
von
stimmt.
der Größe und von der Dicke, finde ich so.
Weil die Hautfalten, das kommt auch in der Folge, die wir schon mal aufgenommen haben, sind super wichtig und die dürfen halt nicht vergessen werden.
Ja, genau.
Das und eine Wundschutzsalbe, ich würde schon eine da haben. Ja. Eine kleine Tube.
Und die reicht dann ewig tendenziell.
Genau, also ich finde halt immer nicht diese ganz großen, da, klar können wir da jetzt sagen, so, aber da lasst euch vielleicht auch einfach von eurer betreuenden Hebamme, die hat dann ihre Wundschutzsalbe, die sagt, da schwört sie seit 100.000 Jahren drauf.
Also alles, was ihr im Drogeriemarkt kaufen könnt, wenn ihr eher Fan seid von Naturkosmetik, werdet ihr euch anders entscheiden als jemand, der sagt, ne, so, das ist mir jetzt nicht so wichtig.
Außer nehmt nicht das, was unsere Großmütter schon genommen haben, was wie eine Paste ist, wie die klebt alles zu.
Ja.
Ich weiß, ich habe hoffentlich jetzt, werde nicht verklagt. Genau, also das empfehlen wir auf jeden Fall nicht.
Ja.
So, und dann kommt eine Sache, darf ich noch sagen. Mhm. Ich bin ja großer Fan vom Abhalten. Mhm. Und klar, das kann man übers Waschbecken machen und auch über eine normale Schüssel. Aber es gibt auch ganz tolle Abhalteeimer, weil die einfach vorne noch ein bisschen höher sind, wenn der Penis da nicht so... Damit das nicht alles
die Leute wissen vielleicht gar nicht, was abhalten
ist. Achso, Entschuldigung, ich bin hier so. Also, genau, danke Karin, dass du mich, also man kann Babys abhalten. Also es nennt sich, im Deutschen ist es so, dass man, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist es windelfrei. Eigentlich nennt man das besser Ausscheidungskommunikation, weil die Babys kriegen schon am Anfang Signale, wann sie müssen. So. Und
wenn man vor allen Dingen davon ausgeht, dass in den meisten Teilen der Welt es gibt überhaupt keine
Windeln.
Und wir reden jetzt auch nicht davon, dass man sich entscheiden muss, ah, ich mache windelfrei und dann benutze ich keine Windeln, sondern dass die Idee der Kommunikation eben die ist, man kann die Kommunikation verfeinern und seine Sinne verfeinern und das Baby dann auch mal abhalten. Ja. Also darum geht es eher in unseren Breitengraden. Ne?
Genau, und so zeige ich das jetzt auch. Ich habe auch schon Leute betreut, die windelfrei komplett gemacht haben. Ich selber habe es nicht komplett windelfrei praktiziert. Sondern ich habe meine letzten beiden, Nummer 3 und 4, habe ich abgehalten. Und es war ganz lustig, beim vierten Kind hat mich meine Mutter sehr unterstützt und die war, was ist das für Neumutterkram und hier. Und die war nachher die Abhalte-Queen. Also die war, also weißt du, das ist so lustig, so einfach so, also meiner Mutter so eine Sachen zu zeigen, hat sie gesagt, so, da hat meine Mütterpflegerin auch gesagt, nee, das ist ganz toll. Und dann war sie nachher ganz stolz, weil sie hat es so gut mit ihr gemacht.
Ja, ja, und dann auch sehr eine beiderseitige Kommunikation.
Ja.
Ne?
Und also diese Erfolge.
Die Idee ist dann einfach, ne, dass man irgendwann so merkt, so, ah, ich glaube, mein Kind muss mal und dann hält man so, wie man dann auch später ein zweijähriges Kind, wenn es mal in den Wald pinkeln
genau,
muss
genau,
oder so.
So
hält man es so, also mit dem Rücken des Babys an den Bauch oder an die Brust gelehnt und dann hält man so die Beinchen hoch und hält es so über einen Eimer oder eben übers Klo, übers Waschbecken, also so. Und dann machen die Hose, wenn sie gerade keine anhaben. Und genau.
Ja, und es ist wirklich...
Diese Hockposition ist auch
die
so super.
Die Hockposition ist super, weil die brauchen schon auch gerade das Mekonium, das Kindspech, das erste, das so rauszudrücken, das ist sehr anstrengend. Also man kann damit sofort anfangen. Also man kann sofort nach Geburt mit anfangen. Für einige Familien ist das immer dann auch so ein bisschen so, oh, da sind die noch so sehr vorsichtig. Aber spätestens, wenn der Übergangsstuhl, also wenn das erklären wir euch noch, aber dass sie so ein Baby so 1-2 Tage dann alt ist, dass sie schon ein bisschen mehr Gefühl haben. Also das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, weil den Kindern geht es so viel besser und die genießen es richtig, weil die einfach sonst so lange brauchen, um diesen Stuhl abzusetzen. Und wenn man die in diese Anhock-Position gibt es ein bisschen wie bei uns. Ne? Wir sollten uns ja auch ein kleines Höckerchen vor den Stuhl setzen, dass die Knie über dem Becken sind. Das ist auch für die Babys super und deshalb kann man da ganz tolle Erfolge haben und ich finde das immer wichtig, dass man das den Eltern zeigt.
Ja, so. Genau. Und zu den All-Time-Favorites gehört natürlich auch eine Tragehilfe. Ich finde am Anfang Tragetücher total super, aus verschiedenen Gründen. Auch darüber haben wir irgendwie schon gesprochen. Das muss man sich einmal zeigen lassen. Auch
Trag mich in die Welt, heißt die Folge, glaube ich, oder so.
Ja, irgendwie so, genau, stimmt. Mhm. Das hast du gemerkt. Ja, sehr gut, genau. Ne, also das muss man sich zeigen lassen, damit man einfach weiß, wie das geht. Das ist viel einfacher, als man am Anfang denkt. Man muss ein bisschen üben, 3-4 Mal macht man das und dann ist es vielleicht am Anfang, fühlt es sich noch ein bisschen schief und krumm an, aber das wird dann alles sehr schnell easy peasy. Das macht ihr dann nachher im Schlaf. Und das ist aus verschiedenen Gründen nicht nur praktisch, es ist gemütlich, es stärkt die Eltern-Kind-Kommunikation, weil man einfach direkten Körperkontakt hat und zum Beispiel dann diese Feinzeichen, ich muss mal überhaupt mitkriegt, dass die Kinder so Geräusche machen oder Körperbewegungen machen, die man sonst gar nicht mitbekommt, wenn das Kind im Bett oder im Kinderwagen liegt. Das heißt auch mal wieder überhaupt nicht, dass ihr den ganzen Tag oder immer euer Kind im Tragetuch tragen müsst. Aber das ist einfach eine sehr schöne und auch zeitgemäße Ergänzung ist, sein Baby zu tragen. Das, finde ich, gehört noch zu. Also, ne, weil wir einfach jetzt sind bei den Top-Top-Artikeln,
genau, also,
die man braucht.
Also ich finde auch, da wie du, das Tragetuch passt sich einfach, was man vielleicht mal ergänzen sagen kann, gerade wenn du und deine Partner oder Partnerin unterschiedliche Größen haben, ist so ein Tragetuch so, weil es sich an den jeweiligen Körper so gut anpasst, was mit Tragehilfen einfach schon wieder schwieriger ist, weil
genau, nicht... Da muss man die immer neu verstellen. Ne?
Ja, und nicht jede Tragehilfe passt zu jedem Körper.
Ja.
Und da würden wir euch wirklich empfehlen, spart euch, also wenn ihr Lust habt auf Tragetuch, das könnt ihr euch kaufen, aber dass ihr euch, wenn ihr euch dann nachher für eine Babytrage entscheidet, dass ihr lieber mit eurem Baby dann im späteren Wochenbett, wenn die so 4 Wochen alt sind, in einen Laden gibt. Da gibt es ja wirklich unglaublich viele Läden und die sich darauf spezialisiert haben. Und dass ihr dann einfach ein paar Tragen ausprobiert oder dass ihr vielleicht auch sogar eine Trageberatung in Anspruch nimmt, dass man sich, wenn man viel trägt, da auch wirklich mit auseinandersetzt. Mhm. Aber da haben wir auch ganz viel in unserer Folge zugeredet. Ich finde noch ein Gadget, was ich ganz, ganz wichtig, also nicht wichtig finde, aber da wird ja auch mal gefragt und einige sagen, nee, braucht man nicht. Ich bin zum Beispiel von Babybadewannen total, was heißt Fan? Ich finde halt einfach, wenn man nur eine Dusche hat, im Waschbecken finde ich, außer man hat irgendwie das extreme große Waschbecken, was keiner hat.
Viel zu klein und viel zu kalt. Na? Das ist ja aus Porzellan und das ist eine kalte Oberfläche. Und das ist, da kriegt man nur so eine Pfütze rein. Das Baby will ja wirklich richtig im Wasser schwimmen.
Ja.
Und dafür ist so eine Babybadewanne.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe so eine faltbare in der größten Größe und ich nutze die jetzt immer noch jeden Tag, weil ich die klein da immer noch reinsetze. Mhm. Also weil,
so planschbeckenartig sozusagen.
Genau, die sitzen, also die duschen ja nicht, in denen sind nicht so schnell, weil die wollen gerne immer noch sitzen. Dann können die beide passen dann noch rein. Und dann sind die in der Dusche in dieser Babybadewanne.
Ja.
Und ich finde die größere auch schöner, weil dieses Floaten von Babys, wenn man die dann mit dem Mulltuch so da reinlässt, die sollen das ja auch genießen. Und baden soll ja auch irgendwie schön sein. Und das geht halt nicht in so einem Küchenwaschbecken oder so. Das ist einfach nicht gemütlich. Natürlich braucht ihr keine Babywanne. Da gibt es auch den IKEA-Hack, den kenne ich natürlich auch. Da gibt es irgendwelche...
Die Wäschewanne von IKEA.
Ja.
Das ist einfach der hellblaue Wäschekorb von IKEA. Das ist sozusagen die Babybadewanne. Kostet irgendwie wahrscheinlich 6,95 Euro oder sowas.
Ja.
Und ihr benutzt die vor allen Dingen dann hinterher weiter. Also es ist ja immer dann die Frage, wie viele Special-Baby-Sachen muss man sich anschaffen. Aber auch diese... Klappwanne, die natürlich auch alle wissen jetzt, welche du meinst, auch die ist dann später, wenn ihr einen Balkon habt, ne, und im Sommer macht ihr daraus ein kleines Babyplanschbecken oder eine kleine Babysandkiste, so, oder, ne, für Spielzeug als Spielzeugkiste,
wo
die ganzen, ganzen Lego-Steine drin, also für alles Mögliche braucht man ja Behältnisse und die ist zumindest hübsch und die gibt es in hübschen Farben und so weiter.
Ja, aber da habe ich neulich mal gesagt, Babywanne, warum braucht man nicht, kann man im Waschbecken, also ganz ehrlich, ein normal großes Baby, also die meisten Kinder wiegen zwischen 3,4 und 3,7.
Kann man den Popo kurz drin bringen.
Genau.
Aber es ist ja nicht gemütlich für so ein Kind. Es muss ja wirklich auch untertauchen, wie du sagst, sie ist floaten, ne? Dass es sich so gebärmutterähnlich wieder wie im Fruchtwasser fühlt und so.
Ich
das ist ja dann auch alles schön.
Genau, und wenn ihr eine Badewanne habt, dann könnt ihr natürlich euer Baby auch mit, gemeinsam mit eurem Baby, könnt ihr in die Badewanne gehen, das geht natürlich auch. Und ich habe auch gesehen, für so normale Badewannen gibt es so wie so einen Staudamm, dass du die verkleinern kannst. Damit man nicht so viel Wasser braucht, finde ich auch gut, wenn die nachher älter sind, dass man nicht immer diese riesen Badewanne macht. So.
Ja, auch aus Sicherheitsgründen.
Ja.
Die können sich ja dann irgendwie mit den Füßen noch nicht am Badewannenende sozusagen abstützen.
Ja.
Das, also man soll sowieso natürlich kein Kind unbeaufsichtigt und irgendwie da alleine, also auch mit 2 Jahren noch nicht alleine in der Badewanne lassen. Mhm. Und auch nicht mit 4. So, aber auch aus Sicherheitsgründen. Also das kann, da kann ich mich noch an einige Male erinnern, dass, ne, wenn die Kinder dann eben doch mal irgendwie hups, dann irgendwie runterrutschen, dann sind die, erschrecken die sich kurz und sind dann kurz einmal untergegluckert und man fischt sie wieder raus. Also mit 2 Jahren jetzt, ne? Also Babys haltet ihr natürlich sowieso die ganze Zeit fest. Aber diesen kleinen Staudamm, das meinte ich eben auch für größere Kinder dann später bestimmt ganz praktisch.
Also das ist auch eine Option. Ich hatte heute Nacht nämlich auch so einen Traum, dass mein kleinstes Kind sozusagen nach vorne übergekoppt ist und nicht hochkommt.
Ins Wasser fällt.
Ja, weil ich das auch immer allen sah, also sage, nie alleine lassen, auch wenn die ein bisschen älter sind, weil die können ja noch nicht sich so.
Ertrinkungsunfälle, auch ganz schlimm, also passt immer gut auf.
Ja, also das ist zu den Badewannen und ein kurzer Zusatz noch dazu. Es gibt ja immer, es wird einem immer angedreht, dass man dazu...
ich weiß, was kommt.
dass man ein Neugeborenen Einsatz für die Badewanne kauft. So einen schönen ollen Plastik und dann soll man das da so reinstellen und liegen die Babys darauf.
So eine Halterung, wo das Baby so eingeschnallt wird. So, es ist unsicher, es ist unsinnlich, es ist total überflüssig. Es führt eher dazu, dass man das Baby
nicht
gut festhalten können. Das dann auch nochmal. Also so ein Quatsch braucht ihr natürlich aus verschiedenen Gründen überhaupt nicht.
Ja. Also haltet euer Baby in den Händen. Das wird euch gezeigt. Ich habe da, wenn ihr da vielleicht keinen an eurer Seite habt, ich habe da gerade auch einen ausgiebigen Post so gemacht und es auch nochmal gezeigt, wie man es macht, könnt ihr bei mir bei Instagram gucken. Aber ich finde es einfach schön, dass ihr und versucht euch, wenn ihr das erste Mal badet, euch, ich darf schon wieder nicht mehr erzählen, es geht ja nur über die Gadget, das ist einfach, Das steht in der Pflege-Baby-Serie. Wir müssen hier weiterarbeiten. Hier, weil das ist wieder so eine Folge, ihr Lieben, die ihr hoffentlich bis zum Ende hört, weil es wieder lang wird. Ne? So, Karin. So, ich habe hier richtig schon so, als wenn ich einen Marathon laufe.
Wir müssen nein, alles gut. So, ne, wir versuchen hier so ein bisschen strukturiert zu sein und ich habe jetzt gerade runtergescrollt, wie viele Seiten wir noch haben. Genau, also zu den Babyklamotten, auch dazu haben wir eine extra Folge aufgenommen, sowohl im Sommer als auch im Winter, und dass wir auf langärmelige Bodies stehen und dass wir auf volle Seite stehen und so. Das könnt ihr dann da alles nochmal hören.
Genau, also achtet auf die Qualität der Kleidung, dass wir Wolle und Wolle-Seide-Gemische lieben und darauf total stehen. Wisst ihr, guckt danach, dass ihr auch wirklich auf die Größe achtet, dass ihr ganz wenige kleine Teile habt, die dem Baby auch passen. Wenn ihr gleich mit 68 einsteigt, das bringt gar nichts.
So nach dem Motto, wir kaufen auf Zuwachs. Das sollte man für Babys und kleine Kinder, ist immer eine Falle.
Ja.
So dass, ne, das, sonst wärmt es ja gar nicht und die Schultern rutschen runter und so. Ist alles, das solltet ihr nicht tun. Auch wenn sie euch beim Kaufen winzig erscheinen.
Ja.
So, mein Frauenarzt hat auch immer gesagt, es wird ein großes Baby. Und mit 4000 Gramm, dann passt doch Größe 50, 56 nicht mehr. Ja, lol, natürlich. Also so, die Erstlingsgröße passt allen Kindern. Und einige brauchen sogar eher noch eine kleinere Größe. Mhm. Aber 50, 56, so die Standard-Erstlingsgröße, das ist so das.
Dann ist natürlich, finde ich, jedes Baby braucht eigentlich eine Babydecke. Das, da solltet ihr wirklich eine schöne
Kuschelwolldecke.
Eine Kuschelwolldecke. Auch im Juli, finde ich, brauchen Kinder eine Wolldecke. Dann ist Schlafsack ein Thema. Das haben wir auch in den Folgen. Und was jetzt, würde ich mal sagen, noch an großen Anschaffungen ist, ist halt eigentlich so, wir hatten den Wickeltisch, wir haben die Wärmelampe, wir haben die Babywanne. Und natürlich, je nachdem, wie ihr euch mit eurem Kind fortbewegt, wenn ihr Auto fahren müsst, und muss jeder irgendwie mal Auto fahren, braucht man natürlich eine Autoschale, die für kleine Babys zugelassen ist. Und selbst wenn ihr jetzt kein eigenes Auto habt, aber dann habt ihr ein Mietauto, dann braucht ihr einfach irgendwie...
Oder ein Taxi auch schlichtweg.
Auch ein Taxi.
Also so dieses, man kann auch ein Taxi bestellen mit einer Babyschale. Da wartet ihr 2 Stunden auf ein Taxi, weil die natürlich nicht irgendwie im Kofferraum immer für, es könnte ja eine Anfrage kommen für eine Babyschale, die müssen im Kofferraum für die flugzeugreisenden Leute mit ihren Reisekoffern da irgendwie leer halten. Da wartet man sehr lange auf ein Taxi oder findet gar keins. Im Ausland könnt ihr es komplett vergessen. Da kann man, selbst wenn man ein Auto mietet, das oft total vergessen. Wenn man dann angekreuzt hat, man braucht eine Babyschale, da kriegt man irgendwelche für Zweijährige. Also da habe ich einfach schon die wildesten Geschichten gehört.
Da würde ich mal empfehlen, seine eigenen Sachen mitzunehmen.
Genau, man weiß auch nicht, wie oft der schon vollgekotzt ist. Egal, irgendein anderes Thema. Also so, ne, ein eigener Kinderautositz ist oft tatsächlich eine ganz gute Idee.
Dann ist ja die größte Anschaffung auch noch, wo viele, wo er zum Kinderwagen kommt. Also der Kinderwagen ist ja auch immer so ein Thema. Auch das muss jetzt nicht sagen. Ne? Also es heißt nicht, dass man einen Kinderwagen braucht sofort, dass er da stehen muss. Das ist auch ein bisschen so persönliche. Einige Eltern entscheiden sich wirklich, ihre Kinder komplett zu tragen. Für später ist es aber meistens, steigt man dann schon mal auf den Kinderwagen um. Aber mittlerweile gibt es da ja auch so tolle Sachen, dass man sich sowas leihen kann, dass man vielleicht auch erstmal guckt, ob unser Baby das mag. Und weil, wie oft hat man es gesehen, dass gerade diese erste Babywanne, die man, dass man die kaum benutzt hat und dann erst mit diesem Sportsitz, heißt das sozusagen, mit der anderen startet.
Ja. Und auch einfach im Sinne der Nachhaltigkeit, ne, wie viele Kinderwagen stehen auf irgendwelchen Dachböden, Kellern rum, weil man die ja doch meistens hochwertig so verarbeitet sind. Man kann sie aufbewahren dann fürs nächste Kind und so, aber man kann eben auch die ausleihen. Manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, oh, das und das Modell gefällt uns ganz gut, und dann leiht man es erstmal, bevor man sich das dann vielleicht kauft. Oder man fährt in Urlaub und leiht sich dann irgendwie so einen kleinen Mini-Buggy oder sowas, wenn die Kinder ein bisschen älter sind. Also so diese Leihmodelle finde ich auch immer gar nicht schlecht, haben wir euch hier auch schon mehrfach von erzählt. Ja, das sind so die wesentlichen Sachen.
Ich habe noch eine.
Fürs Baby? Na, bitte.
Was haben wir vergessen? Ich habe noch eine. Ich finde, also klar, Beistellbett hatte ich selber immer, war mein Rausverschluss. Also nicht, dass unbedingt mein Baby darin geschlafen hat, aber ich finde einfach, das gibt halt Sicherheit.
Dass das Baby nicht aus dem Bett kullert.
Und das fand ich immer gut. Da bin ich auch immer, das kann aber auch ein größeres Kinderbett sein, was auf die Seite gestellt werden kann, aber so, dass man dieses Gefühl hat, das Bett wird verlängert und da ist einfach ein Schutz, dass das Baby einfach nicht rauskullern kann. Und es gibt auch Kinder, die darin schlafen.
Genau.
Gibt es.
Und zumindest hat man die Möglichkeit, einer Ebene ja. sozusagen mit dem Kind zu sein. Das heißt, da kann man auch mal eine Brust in das Beistellbett hineinreichen, ja. ohne dass man ein Baby irgendwo rausheben und wieder reinheben muss. Never move a sleeping baby. Ne, dass man dann vielleicht die 20, 30 Zentimeter, das Baby liegt eher im Beistellbett und man selber liegt eher in seinem eigenen Bett und irgendwo trifft man sich da auf der Mitte, sodass das Baby im Körperkontakt liegen ja. bleiben kann. Und man dann vielleicht, wenn es tief eingeschlafen ist, sich vielleicht so 20 Zentimeter zurückrutschen kann oder sowas. Für all das sind diese Beistellbetten, so heißen die, gut. Und wie sie eben gesagt hat, wenn ihr ein größeres Kinderbett habt, wo ihr so ein Gitterbett die eine Seite komplett abmachen könnt, dann kann man auch das ran. Also ne, immer das eine Höhe. Ihr müsst es nur immer gut fixieren. Das finde ich gerade bei diesen DIY-Sachen wichtig, dass ihr wirklich so mit Gurten oder Schrauben einfach wirklich so dafür sorgt, dass das Baby nirgendwo in so eine Rille kullern kann oder sowas, sich irgendwie einklemmt oder rausfällt oder irgendwo nicht mehr stabil waagerecht liegt. Dass ihr da dann gut und sicher euch das zusammenbastelt.
Da können wir gleich mit unserer Rubrik Mythos anfangen auch. Das Baby muss im Beistellbett schlafen. Das ist natürlich auch, das stellt man sich dann so vor. Das Baby liegt im Schlafsack, alleine im Beistellbett von Tag 0. Und hat gar keinen Körperkontakt.
Oder ja, Karin? Auch vielleicht der Mythos, das Baby darf auf gar keinen Fall im Elternbett schlafen, weil es sonst unter Decken gekullert wird und weil es gefährlicher ist. Also auch über den plötzlichen Kindstod, ich glaube, das sagen wir jetzt zum zweiten Mal, darüber werden wir nochmal ausführlicher reden in einer der Folgen, die sich dann anschließen, wenn das Baby dann geboren ist. Wir sind ja so ein bisschen chronologisch unterwegs in dieser Staffel, weil das ein Riesenthema ist. Ich habe mich da gerade auch mit Dr. Herbert Renz-Polster, den kennt ihr alle, dessen Forschungsgebiet das ja ist mit dem plötzlichen Kindstod, der hat zum Babyschlaf ganz viel geforscht und es gibt da auch ganz neue spannende Erkenntnisse, die unisono sagen, erstens ist es viel weniger gefährlich, als man lange dachte und sehr viel seltener geworden, der plötzliche Kindstod in den letzten 20 Jahren sowieso. Also das Risiko für ein Baby ist sowieso sehr, sehr, sehr klein. Und das Co-Sleeping, so heißt das dann als Fachwort, wenn Babys also bei euch im Bett schlafen, dass das eben das Risiko nicht erhöht. Um das kurz an der Stelle einmal festzuhalten, weil ne, das Mythos ist, das Baby, wir haben jetzt schließlich ein Bett gekauft und da schläft es dann noch drin. Und dass man sich dann wundert, so hä, wieso klappt denn das gar nicht? Das ist ja bei vielen Dingen. Das Baby sollte sich anders verhalten, weil Theorie und Praxis so auseinanderdriften. Das erwartete Verhalten eines Babys ist anders als das, was wir uns so vorgestellt haben. Das heißt aber nicht, dass irgendwas damit falsch ist, sondern dass unsere Erwartungen möglicherweise unrealistisch waren. Genau. Und ja. dazu haben wir, glaube ich, auch schon, oder, eine Podcast-Folge?
Wir haben eine Folge zum Babyschlaf mit Katharina Meyer-Batrakow.
Genau.
Katharina. Für mich ist
Katharina. Genau, Katharina. Und das war auch eine ganz tolle Folge. Die könnt ihr dann an der Stelle auch nochmal nachhören.
Sag mal so, was ist denn deiner Meinung eine Sache, die man gar nicht braucht?
Also ich war ja total minimalistisch unterwegs, weil wir hatten eine kleine Wohnung, wir hatten wenig Geld.
Aber jetzt und so. Von deiner Betreuung, nicht jetzt von dir persönlich?
Ja,
so.
Ja nee, so. Ich wollte damit einfach sagen, das ist sowieso sozusagen so mein Ansatz. Und dann ist es eher so, wenn ich dann mal so Sachen sehe, denke ich, aha, sowas gibt's auch. Also ich finde ja man kann das ja auch so gar nicht so generell sagen. Es gibt ja immer Situationen oder Babys, die das eine oder andere wirklich brauchen, was viele, viele andere nicht brauchen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel diese Federwiegen. Also die gibt es und die sind bestimmt auch irgendwie für viele Babys super. Ich finde sie groß, ich finde sie unfallträchtig, wenn man sie zum Beispiel einfach nur an seine Türklammer hält. Und ich finde sie auch unpraktisch, weil die Kinder da relativ schnell rauswachsen, also größere Kinder, die passen dann einfach schlichtweg nicht mehr rein oder sind da so eingemummelt, was für die Säuglinge am Anfang noch okay ist. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Federwiegen-Fan. Ich hatte zwar zum Beispiel auch eine, meine Kinder haben da original keine Sekunde drin gelegen, weil ich da irgendwie, weiß ich auch nicht, also ich hatte halt immer Babys, wenn die geschlafen haben, die sind nur bei mir am Busen eingeschlafen, dann musste ich die auch so achtsam irgendwie von mir runterrollen lassen und im Bett liegen lassen. Wenn ich die irgendwo reingelegt hätte, wären die allein schon davon wieder aufgewacht. Ja. Also bei mir wäre allein schon das K.O.-Kriterium gewesen, in der Federwiege kann man das Baby nicht einschlafstillen. Ich kann mich da nicht so rüberhängen, dass das Baby mit meinem Nippel im Mund einschlafen kann. Ich hatte halt Babys, die nur mit meinem Nippel im Mund eingeschlafen sind.
Schön.
Und deshalb ging das nur im Bett oder im Tragetuch. Mhm. Und das war super. Aber deshalb habe ich eine Federwiege nicht vermisst. Aber ich weiß, dass andere sehr drauf stehen. Aber, gefühlt wird da viel Geld für ausgegeben und die stehen dann irgendwie rum an irgendwelchen fancy Ständern und so.
Also ich würde eine Federwiege nie auf die Liste setzen. Das muss ich vor der Geburt besorgen. Erstausstattung, damit ich irgendwie vollständig bin.
Ja.
Ich bin auch kein riesengroßer Fan von Federwiegen und finde es unglaublich, wie gerade da das so läuft, dass eigentlich fast jetzt auch immer, also Menschen, die sich das leisten können, immer das schon gekauft wird, weil es gibt einfach auch Babys, die brauchen das überhaupt gar nicht. Ich hatte beim letzten Kind jetzt für 2 Monate eine. Das hat mir immer so ein bisschen abends so die Zeit gerettet, die habe ich aber ausgeliehen. Wo alle was von mir wollten und wo ich, wenn ich dann alleine war, kein Baby tragen konnte. Also,
und die Kinder dann wach sind.
Und alle anderen wach und wo die so ein bisschen so leicht, so ein bisschen geschuckelt wird mit so einem Motor, aber minimal. Und nach 2 Monaten war das Ding dann aber auch raus. Deshalb würde ich auch eher immer so auf so eine, erstmal gucken, braucht ihr das und so. Und gerade wenn man das erste Kind erwartet, hat man ja noch mehr Zeit. Will aber auch natürlich total die Leute sehen, die einfach gesagt haben, ohne das konnten sie nicht leben, weil sie so ein High-Need-Baby hatten. Dass sie gar nicht konnten ohne. Ne? Also das, ich finde, da muss man so ein bisschen individuell entscheiden.
Aber auch wie du sagst, nicht alle Entscheidungen schon in der Vorbereitung treffen, sondern einfach merken so, Einschlafen ist ein Problem. Wir merken, dass diese wiegende, schuckelnde Bewegung irgendwie immer ein totaler, total toller Hack ist, das dann auszuprobieren. So, aber eben genau so und nicht, also...
Und deshalb gehört für mich also die Sachen, die wir vorhin alle genannt haben, so schon, dass man das einfach da haben sollte. Aber jetzt einfach nochmal so eine Federwiege gehört für mich auf gar keinen Fall dazu, dass man die vor der Geburt unbedingt und ohne geht's gar nicht, dass man die, die braucht. Generell so dieses so Kinderzimmer, dieses Ganze eingerichtet, ne? Wenn man die Möglichkeit hat und wenn es einem Freude macht, auch das finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, man hat den Platz und ich habe das auch ganz viel so übergelesen, so gerade bei Kinderwunsch, die lange in der Kinderwunsch waren, die dann einfach echt froh waren, jetzt können sie ihren Nestbau einrichten, ihr Kinderzimmer, auch wenn da jetzt kein unbedingt das Kind da jetzt nicht viel sein wird, aber go for it, wenn du das kannst und so, aber nochmal den Need, so braucht man natürlich nicht, aber kann man machen, ne?
Mhm. Und genau, also und eine zweite Sache, was wir haben eben schon so von wegen Nachhaltigkeit und Geld sparen und so, also ich will nicht sagen, dass euch auf Kleinanzeigen sowas hinterhergeschmissen wird, ne, aber sowas kann man natürlich auch dann günstig und gebraucht erstehen und umgekehrt auch sich schnell wieder entlasten von Dingen und die da dann eben weiter verkloppen.
Ja, und was ich auch wichtig finde, was auch nochmal, glaube ich, auch hier nochmal kommen sollte, dass man zum Beispiel, wenn man den Stillwunsch hat, also sich einfach klar gesagt, ich möchte das auf jeden Fall mein Baby stillen, dass man da nochmal wirklich ein bisschen näher in die Stillvorbereitung geht, dass du keine Flaschen zu Hause haben brauchst, ne? Also wenn man da wirklich reingeht und sagt, ich möchte mein Baby stillen, würde ich eher den Fokus in den letzten Wochen vor der Geburt, also im Nestbau, nicht nur auf die materiellen Sachen sondern nehmen, sondern wirklich einfach gucken, wie bereite ich mein Wochenbett vor, wie kriege ich da bestmögliche Unterstützung, wie schaffe ich, dass wir irgendwie als Paar wirklich vielleicht also so mindestens 4 Wochen haben, dass wir uns einrufen können, ohne dass wir schon wieder Angst haben, da, ob man jetzt selbstständig ist oder angestellt ist, dein Partner oder Partnerin, dass man die wirklich diese Zeit sich nimmt und dass man sich nochmal wirklich intensiv auf Stillen und auch nicht nur die Frau, die stillen wird, also die gebärende Person, aber auch das Umfeld, also der Partner oder die Partnerin, dass die da auch mitwissen, was Stillen so mit sich bringt. Weil man muss ja, Stillen ist natürlich, aber es ist ein bisschen so, ich habe neulich das gelesen, das fand ich ganz schön, man muss erstmal den gemeinsamen Takt finden und dass es schon auch die ersten Wochen unangenehm sein kann, wehtun kann, wenn auch die Geburt vielleicht anders als verläuft, dass man da schon auch einen holprigen Start und je besser vorbereitet ihr seid, wisst, was da passiert, dass es normal ist, dass ein Kind super oft trinkt, dass es sogar wichtig ist, dass ihr es ganz oft nach der Geburt, wie ihr es anlegt. Wir haben euch in den, wir haben ganz viele Filmfolgen dazu, zu Stillhacks. Wir haben euch das WHO-Stillvideo, wie lege ich ein Baby richtig an, empfohlen. Das werden wir auch nochmal in diese Shownotes packen, dass ihr einfach wirklich dieses Thema Stillen und Wochenbett nochmal wirklich, da haben wir eine ganze Folge, nur Wochenbett, die ist wirklich, glaube ich, einer unserer besten, die verschicke ich immer noch regelmäßig, dass man da wirklich auch nochmal in diese Vorbereitung geht, die jetzt in dem Sinne nichts mit was Materiellen zu tun hat, aber total wichtig ist für einen guten Start.
Ja. Also genau, also die Zeit auch zu nehmen, was du eben gesagt hast im Austausch miteinander, ne? Also Mental Load Prophylaxe sozusagen zu treffen, ne? Also auch zu verstehen, dass der Nestbau ja bedeutet, dass ihr als gemeinsame Eltern euer Kind bekommt und welche Anteile oder welche Aufgaben, das ist am Anfang eben meistens ja nicht symmetrisch. Also bevor ihr euch darüber versucht zu organisieren, ob ihr jetzt abwechselnd das Kind ins Bett bringt, 50-50, was meistens nicht klappt aus verschiedenen Gründen, ist es am Anfang ja häufig so, dass einfach das Stillen als zentrales Element auch der Beruhigungs- und Einschlafsituation für das Baby als Hauptstrategie gilt. Dass das aber andersrum eben heißt, dass ihr euch mit allen anderen anfallenden Aufgaben zu Hause, es ist eben gleichzeitig euer Start in das Elternsein und da werden schon auch echt Weichen gestellt, also dass ihr euch mit dem ganzen Thema Stillen, wie sie eben schon gesagt hat, im Vorwege nochmal informiert, Videos anguckt, von mir aus Bücher oder Blogs dazu lest, aber auch das Thema Mental Load, wenn das eine Vokabel ist, die euch bisher noch nicht so über den Weg gelaufen ist, auch dazu haben wir eine Folge schon aufgenommen, aber dass ihr euch da wirklich nochmal gemeinsam absprecht, also auch wirklich Absprachen trefft, ne? Dass einfach klar ist, dass eure jeweils eigenen Zeitinseln für eure sogenannte Me-Time, dass es nicht immer so sein muss, dass die Frauen das einfordern und also Männer können immer sagen, ich gehe heute zum Sport und Frauen, die mal zum Sport gehen wollen in der Baby- oder Stillzeit, sind erstmal, okay, welche Zeit passt überhaupt, welcher Kurs ist wo, dass ich da schnell hin und wieder wegkomme, also das ist einfach eine ganz andere logistische Herausforderung, als stillende Mutter sich Me-Time zu nehmen, weil man immer 7 Sachen irgendwie gleichzeitig noch mitdenken muss. Und darüber muss man sprechen und darüber muss man Verabredungen treffen. Und das finde ich eben auch wichtig zur Vorbereitung des Wochenbetts. Haben wir auch schon viel drüber geredet. Ne? Ein Dorf aufbauen zur Unterstützung, also diese unterstützenden Dinge, dass man vorkocht, Hilfsangebote recherchiert, Mütterpflegerinnen haben wir schon mehrfach erwähnt. Dass ihr wirklich versteht, das Wochenbett ist eine Zeit, wo ihr viel Zuwendung braucht und die oft unterschätzt wird und dass ihr da vorher so ein bisschen vorsorgt.
Und dass es auch dauern kann. Mhm. Na, also jedes Wochenbett verläuft unterschiedlich und es kann dauern, bis einfach sich gewisse Sachen eingespielt haben und dazu gehört vor allen Dingen auch das Stillen. Und dass man da einfach weiß, man ist abgedeckt und man hat diese Zeit. Und es ist auch einfach wichtig und es ist medizinisch notwendig zu ruhen und dem Körper einfach diese Regeneration. Ihr habt Großes geleistet, euer Körper hat Blut verloren. Ihr habt 40 Wochen circa ein Baby im Bauch getragen. Es muss sich alles erholen und das ist ganz, ganz wichtig, da zu regenerieren. Ja. Also das ist nicht nur einfach so ein Hügge-Spruch, dass man sagt, wir machen es jetzt
hier. Wir Hebammen haben es gerne kuschelig.
Wir haben es kuschelig, sondern es ist einfach wirklich einfach bewiesen, dass es einfach wichtig ist, dass der Körper diese Regeneration braucht.
Ja, und auch das vielleicht, wir haben ja immer auch viel mit diesem Approach. Vieles muss man auf sich zukommen lassen, weil man das vorher alles noch gar nicht so weiß und auch nicht planen kann und auch gar nicht so weiß, ob man ein sehr bedürftiges oder ein weniger bedürftiges Kind hat, wie man selber allein mit körperlichen oder emotionalen Ressourcen irgendwie umgehen kann und so. Also vieles kann man in der Weise ja nicht durchplanen, aber dass es gleichzeitig auch schwierig ist, ach, das lassen wir mal alles auf uns zukommen, wenn das dann heißt, ach, da kümmern wir uns dann drum, das sehen wir ja dann. Ne? Weil das ist dann eben schwierig, wenn man merkt, Holland in Not und überall bricht einem irgendwie alles weg, dass man dann mal eben eine Haushaltshilfe eben nicht für übermorgen rankriegt. Und dass man immer irgendwie denkt, ach, es geht ja auch irgendwie so oder sowas. Ne? Es ist immer, finde ich, besser, ein gutes Netz vorher zu haben und den Tiefkühler voll zu haben und das vorher mit der besten Freundin verabredet zu haben, dass die, wenn ihr vielleicht auch schon ein größeres Geschwisterkind habt, dass die einmal in der Woche kommt und euer großes Geschwisterkind mit zum Kinderturnen nimmt oder sowas, sodass ihr nicht alle Hohl- und Bringedienste leisten müsst. Es ist immer besser, sowas von vornherein eingetaktet zu haben und dann vielleicht zu sagen, ach, das brauchen wir nicht, vielen Dank. Und oder es dann zu nutzen, dass man irgendwie tatsächlich sich einen warmen Kakao macht und sich mal aufs Sofa setzt oder so. Aber es ist immer schwierig, wenn Holland in Not ist, dann mal eben schnell das Konstrukt drumherum zu bauen. So, weil gute Mütterpflegerinnen dann eben auch ausgebucht sind oder so. Das sind dann alles so die Dinge, die man am besten eben auch vorbereitet.
Ja, das ist, finde ich, auch wieder so ein Thema, was du gerade angesprochen hast. Das ist, gehört für mich auch unter unsere Rubrik, das hätte ich gern früher gewusst, ne? Dass einfach klar ist, es ist für uns immer so total selbstverständlich und wir haben das Gefühl, wir haben es schon immer gesagt, aber du kannst dir in der Schwangerschaft die Unterstützung durch Haushaltshilfe oder einer Mütterpflegerin sozusagen, du kannst sie in Anspruch nehmen, du solltest dich darum vorher kümmern, weil diese Menschen sind natürlich auch ausgebucht. Du kannst es mit deiner Krankenkasse kümmern, gerade vielleicht, wenn dein Partner oder Partnerin wieder sehr, sehr schnell arbeiten muss, dass man sowas halt einfach guckt, dass ihr da einfach gut aufgestellt seid, weil das einfach immer noch viele Menschen noch nicht gehört haben. Deshalb sagen wir es immer noch so oft hier an dieser Stelle, dass ihr da vielleicht einfach guckt, was es in eurer Nähe gibt und wie ihr das vielleicht einbinden könnt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ich habe noch eine Sache, Karin, heute, die ich gerne noch mit dir einmal besprochen hätte. Wir haben jetzt sehr viel über das Baby, was das Baby braucht, aber es gibt ja auch so ein paar Sachen, die wir, ne, wenn wir jetzt sozusagen regenerieren im Wochenbett, was man so vielleicht da haben sollte, was wir gut finden, was irgendwie so jahrelange Erfahrung ist, wo wir sagen so, hey, das möchte ich auf jeden Fall in meinem Wochenbett, die Top-Pflegeartikel fürs Wochenbett und auch hier wieder was man da nicht braucht. Also ich schmeiße den Ball jetzt rüber. Was sind deine Top?
Ja, also mal davon ausgehend, dass so einige Sachen selbsterklärend sind, vielleicht angefangen dann von den Sachen, auf die man nicht gleich kommt oder die man noch nicht kennt oder die nicht so selbsterklärend sind. Einen totalen Gamechanger fand ich in den letzten Jahren, statt komischen Binden, die immer schubbern und jucken und schwitzig sind und so, Period Panties, also Hosen, die zum Beispiel Menstruationsblut, aber eben auch den Wochenfluss auffangen können. Vielleicht noch nicht an Tag 1, 2, 3, wo ihr wirklich sehr viel Blut verliert, aber schon am Ende der ersten Lebenswoche von eurem Baby wird die Blutung von der Menge her ja deutlich weniger. Und dann finde ich Period Panties einfach super bequem, super atmungsaktiv, super angenehm vom Tragegefühl. Und dann wäscht man die zweimal am Tag aus und kommt damit über einen Tag und eine Nacht, vielleicht zwei am Tag. Und je nachdem, wie viel ihr schon wieder unterwegs seid und wie doll eure Blutung ist, das ist eben sehr unterschiedlich. Aber das ist einfach super gut. Ich liebe die sehr. Das, finde ich, ist so ein totaler Gamechanger
gewesen. Ja, finde ich auch. Liebe ich auch sehr. Aber habe ich neulich auch mal Kritik bekommen, weil der Teil, wo diese Periode saugt, ja schwarz ist und man kann den Wochenfluss nicht gut kontrollieren.
Ja, das stimmt natürlich. Wir Hebammen wollen natürlich auch mal sehen, welche Farbe euer Wochenfluss hat. Und das stimmt, weil die innen schwarz sind, weil die sonst einfach, weil das ja Naturfasern sind und das ist, dass man die nicht bei 95 Grad mit Sauerstoff bleiche irgendwie so. Und dann weiß man ja, jeder, der als Frau weiße Unterhosen hat, weiß, dass wenn man
also das
nicht mehr taufrisch sind, dass die dann eben so ein farbige Schattierung dann irgendwie annehmen. Und deshalb sind die halt von vornherein häufig schwarz, die Innenschichten.
Genau. Also darauf solltet ihr dann einfach darauf achten, dass ihr dann schon einfach auch beim wenn ihr die wechselt oder wenn ihr auf Toilette geht, dass ihr schon immer darauf achtet, wie sieht am die Farbe am Klopapier, wie sieht die Farbe eures Wochenflusses aus, ist der da, dass man darüber einfach noch ausgehen kann. Aber ich glaube, wenn man das vorher einfach bespricht und das halt auch einfach genau so erklärt, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, dass das kein Thema ist und gerade wenn du eine Geburtsverletzung haben solltest, dann ist das so eine POE-Panty einfach eine super Wohltat, ja, weil immer dann noch diese Vorlagen dazwischen, man schwitzt eh schon so doll und
die
das Fäden ist einfach
bleiben
so,
hängen.
Oh ja, das ist einfach wirklich ja, super angenehm, ja, und ist auf jeden Fall, solltet ihr mal ausprobieren. Klar, wenn man für die ersten Tage ist es immer gut, einfach Vorlagen zu haben und auch wenn ihr jetzt das Period Panties keine Option für euch ist, weil ihr es euch nicht vorstellen könnt, achtet darauf wirklich, weil ich auch gestern wieder, da habe ich auch wieder Wochenbett vorbereitet und dann, wenn man dann so eine, keine Namen nennen, aber dann so Binden findet, wo einfach voll Plastik ist und am liebsten noch mit Aloe Vera und
Hightech. Ja, ja, ja. Also ne, die fanciesten, die teuersten sind am blödesten.
Ja, genau, die nicht.
Die ganz billigen unten aus dem Regal, die tatsächlich nur Zellstoff und Watte enthalten, ja auch häufig so diese Windelfließeinlagen. Am besten sind aber die wirklich ohne Folie, also von auch von den Fließeinlagen haben viele eben eine Folie, da haben wir auch schon Markennamen genannt, könnt ihr euch alle nochmal raussuchen oder in den Shownotes gucken oder in den verlinkten Blogartikeln, wo wir diese ganzen Listen auch nochmal aufgeschrieben haben. Eine Sache, die ich entwickelt habe, auch aus der Rubrik Was fehlt uns Hebammen am meisten, was machen wir dann selber, Hautpflege des Intimbereichs, ob mit oder ohne Geburtsverletzung, gibt es ja verschiedene Dinge, die man machen kann. Man kann mit so Po-Duschen duschen, man kann Sitzbäder machen und ich fand ja immer so Sprays toll, weil gerade auch am Anfang, wenn man eben Geburtsverletzung hat, dann traut man sich auch nicht so richtig da hinzufassen oder hat zwischendurch auch mal das Bedürfnis, wenn man im Bett liegt, nochmal so was Kühlendes, Linderndes drauf zu sprühen.
Hoffentlich ist es nicht wieder ausverkauft.
Nee, ist es nicht.
Okay.
Ne, das heißt Recover Spray und das ist eben aus reinen Hydrolaten, auch ohne Alkohol. Es gibt auch Mitbewerberprodukte, die ganz viel Alkohol enthalten. Das trocknet die Haut aus und brennt und so. Natürlich nicht so gut. Und Aloe Vera ist da drin, Beinwellextrakt ist da drin. Das kennen wir alle aus diversen Salben.
Also das ist einfach ein Produkt, was man so toll ist, dass man es auch wenn man nicht im Wochenbett ist, kann man es benutzen.
Die Schwangeren können es auf ihre schweren Beine im Sommer sprühen, man kann es auf einen wunden Babypopo sprühen.
Genau, man kann es, wenn man sich verbrannt hat, super rausspülen auf kleinste Verletzungen. Also es ist einfach ein Spray für die ganze Familie, Karin. Dein Recovery Spray und wir hoffen, wir packen es in die Shownotes, dass es nicht ausverkauft ist. Und super, was du hast einfach so viele tolle Produkte für uns Frauen gemacht. Also das ist auf jeden Fall.
Ja, wird mir jetzt auch wieder ein Strick draus gedreht. Das kriege ich natürlich auch irgendwie die Anfragen so, ne Maria, nur Werbung für ihre eigenen Sachen?
Nein.
Ja, gibt es, kann man ja auch finden. Also ist es ja auch jetzt nicht so, dass ich das immer an die riesengroße Glocke hänge. Aber es ist ja kein Geheimnis.
Ich finde es schön, dass du es gesagt hast und nicht ich es wieder sagen musste, weil du das dann immer nicht machst. Ich finde aber trotzdem auch, du hast gerade schon gesagt, eine Po-Dusche. Also ich habe immer dein Recovery Spray benutzt, aber auch
Zum richtigen Abduschen. Genau, ne? Wenn man genau, so die Blut
Na, ist schon ganz so schön. Oder man hat vielleicht auch Hämorrhoiden und dann ist es natürlich super angenehm, mit der Po-Dusche einfach auch sein Po sauber zu machen. Also das ist auch auf jeden Fall für mich auch ist aus dem Wochenbett nicht mehr wegzudenken, diese Po-Dusche.
Es gibt ja auch mittlerweile tatsächlich so Leute, also diese japanischen Toiletten, mir war das gar nicht so ein Begriff, aber das habe ich jetzt mehrfach gehört von Leuten, die gerade, was weiß ich, fancy ihr Eigenheim da irgendwie ausbauen.
Kennst du das nicht?
Also nur Toiletten mit Föhn und mit also so Bidet-artig, also mit vorne und hinten duschen und was es nicht alles irgendwie fancy
ist. Aber ich finde es immer so ein bisschen unangenehm, weil dann diese das ist so.
Aber Idee ist ja sozusagen,
die
sich frisch machen auf dem Klo.
Genau. Aber mit so einer Po-Dusche kann ich ja gezielt an die Punkte kommen, wo ich gerne möchte.
Ja.
Und ihr solltet euch natürlich auch einfach ein paar schöne, bequeme Klamotten, also habt ihr wahrscheinlich da, aber ich finde auch, dass man sich echt im Wochenbett auch nochmal so ein schönes Nachthemd oder Hemd kaufen kann, weil man hängt da sowieso schon so ab. Und dann
Cozy Loungewear.
Ja, das ist irgendwie, finde ich, immer richtig, richtig gut.
Ja, finde ich auch. Man fühlt sich ja auch dann hübsch angezogen. Also, ne, dass man, also ich habe ja meine,
schöne Bettwäsche.
Meine Nachthemden sind ja so die Abteilung T-Shirts schon mit einem Loch drin. Dafür sind sie aber noch gut genug und so. Und dann auch irgendwie vielleicht sowas, was man aufmachen kann zum Stillen und was sich trotzdem gemütlich anfühlt, je nach Jahreszeit natürlich. Aber dass man irgendwie so ein hübsches, gemütliches.
Schöne Bettwäsche,
genau. Ja. Das hat mir schon.
Also, dass ihr euch das drumherum einfach so schön macht. Ein gutes Nachtlicht.
Ja. Blumen auf der Fensterbank.
Also das ist einfach so.
Wochenbettkorb und Wochenbetttablett finde ich auch nochmal ganz gut. Mhm. Auch dazu gibt es einen Blogartikel, können wir auch nochmal verlinken.
Dass man so die wichtigsten Sachen einfach da so
in Griffnähe hat.
Auch gut ist, wenn man das noch nicht hat, ist so eine coole Trinkflasche, die man immer so.
Total praktisch, damit nicht immer die Teetasse im Bett umkippt.
Ja.
So mit so einem Sportverschluss sozusagen. Ne?
Ja.
Die kann man auch, also wenn man keine Po-Dusche hat und den Mann erstmal losschicken muss in den Drogeriemarkt, um sowas zu kaufen, kann man diese Sportflaschen auch gut so als Spülflasche nehmen. Ja, weil man da so draufdrücken kann und dann hat man auch so einen kleinen Strahl.
Okay, gut. Siehst du?
Genau. Aber dass ihr so die Sachen im Bett in Griffnähe habt, wir haben ja schon mehrfach gesagt, das Beistellbett ist sozusagen Extended Nachttisch, da steht dann irgendwie eure Thermoskanne mit Tee drin und irgendwie die Tuben mit irgendwelchen Brustwarzencremes oder sowas. Es fliegt dann irgendwie alles rum und dann sucht ihr immer den Deckel und so. Und deshalb ist so ein kleines Körbchen oder so ein Schälchen oder so ganz praktisch, wo ihr das alles reinwerft. Das Mützchen fürs Baby kann da noch irgendwie drin sein. Ein leckerer Energieriegel oder eine Banane für euch. Also, ne, dass man einfach so die Sachen, die man so griffbereit braucht, Stilleinlagen.
Stilleinlagen, ja.
So ein Körbchen werfen kann. Genau.
Also es gibt natürlich ganz viele Tools. Ich finde, das ist auch eine gute Folge heute. Wir haben es jetzt ja nur so ganz grob gemacht, so, aber da könnt ihr uns gerne auch für die Community-Folge noch Fragen schicken, weil ich finde, das ist auch gerade, sind so gute so fürs Wochenbett und Stillvorbereitungen. Ne? Wir werden euch, Karin hat auch einen Wochenbettkurs, den sie gemacht hat, den können wir auch noch machen.
Mit der lieben Maren, die unter Zauberschön vielleicht noch.
Nee, die heißt nicht mehr Zauberschön.
Also, mit der Hebamme Maren. Genau, mit der lieben Maren, die ihr noch kennt. Unter Hebamme Maren heißt sie jetzt auf Instagram, vorher hieß sie anders. Genau, und da gibt es ein.
Und da habt ihr auch zwei Stunden, glaube ich, Stillmaterial drin, ne?
Mhm. Ja, ja, und mit Maren hat dann auch noch ein paar Tutorials gedreht, also wie man ein Baby anfasst, so ein bisschen zum Handling und, und so. Ja, stimmt, den hatte ich schon total vergessen. Gut, dass du mich noch mal daran erinnerst.
Genau. Und dass ihr aber für diese Folge, die wir heute gemacht haben, einfach gerne nochmal, da freuen wir uns über eure Fragen für die Community-Folge, weil das ist, also schickt einfach unter der angenehmen Handynummer eure Sprachnachrichten oder wenn ihr keine Sprachnachricht sprechen wollt, dann schreibt uns einen Text und unsere liebe Merle von Studio Trill, unsere Produzentin, die liest das auch vor, wenn ihr da so, aber wir freuen uns natürlich lieber über eure Sprachnachrichten.
Macht sich nicht zu lange, das sagen wir auch mal gerne, ne? Dass ihr guckt, dass ihr unter zwei Minuten bleibt.
Genau, aber lieber da können wir dann gut nochmal auf so diese Wochenbett-Nestbausachen auch eingehen. Wenn ihr spezielle Fragen habt, freuen wir uns. Und ansonsten verweisen wir euch nochmal auf super viele passende alte Podcast-Folgen. 5 Stillhacks, Stillstart, so gelingt der Beginn eurer Stillzeit. Mom-Hacks, Nestbau, haben wir auch schon einmal. Schnuller, Babypflege und das werden wir euch alles verlinken in unseren Shownotes.
Und vielleicht auch an der Stelle auch nochmal verweisen auf die Website, die es ja gibt zum Hebammensalon.
Ja.
Ne? Hebammensalon.de, da findet ihr die ganzen Folgen, die alten und könnt auch über eine Suchfunktion, wenn ihr da irgendwie Stillen eingebt oder Wochenbett, dann kriegt ihr all diese Folgen sozusagen ausgespielt. Dann müsst ihr euch bei Spotify vielleicht dann nicht so durchscrollen, sondern könnt dann sozusagen gleich gucken, wie die Folge heißt. Das ist dann manchmal einfacher. Also zumindest ist das auch ein Weg.
Und
könnt ihr dann direkt anklicken und dann landet ihr bei Spotify und dann könnt ihr euch die gleich anhören und so. Also ihr findet uns letztlich überall. Ab und zu müsst ihr ein bisschen suchen. Aber es gibt ja schon ganz viel Material. Und genau.
Ja. Dann danke für deine Zeit, Karin.
Danke für eure Zeit auf den Ohren.
Und genau, dann sehen wir uns, hören uns nächste Woche wieder und wir wünschen euch jetzt noch eine ganz wunderbare restliche Woche und wenn ihr gerade im Nestbau seid, dann ein ganz fröhliches Nest bauen und rumrödeln und gönnt euch aber auch mal ein bisschen Ruhe.
Genau, bis dann ihr Lieben. Tschüss.
Der Hebammensalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung:
Theresa Sawatzki.